Wer von euch weiß, was KISS bedeutet? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal, das ist der englische Ausdruck für den Kuss. Das ist bekannt. Das zweite ist auch ganz bekannt. Das ist so eine amerikanische Rockband, die mit schwarz-weißen Schminke auf die Bühne tritt. Das meine ich aber nicht. An das, was ich denke, ist KISS ein Akronym, ein Kurzwort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetzt ist. KISS. Ja, kommen wir hier. On. Da ist on. Das Kurzwort lernt man häufig auf Management-Seminaren. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal irgendwann gehört hat, beispielsweise für Design- oder Konstruktionstechnik. Und dann findet man sowas. Keep it simple and straightforward. Auf Deutsch, gestalte es einfach und überschaubar. Oder auch keep it simple, stupid, halt es einfach und narrensicher. Und das mal sozusagen, also das ist manchmal ganz sinnvoll für Entwicklungsgeschichten, dass man auch Geräte wieder reparieren kann oder dass es für jeden bedienbar ist. In Lebensfindungsseminaren und entsprechenden Büchern hat dieses Vereinfachungsprinzip auch schon Einzug gehalten, beispielsweise unter dem Spruch Simplify your life. Das kennt einige von euch, wenn man in christlichen Katalogen blättert, springt einem das ins Auge. Zu Deutsch, vereinfache dein Leben. Einfache und glücklicher Leben ist der Untertitel von dieser Serie. Das soll uns versprechen, lebe nach dieser Regel oder nach diesen Regeln und es geht dir besser. Du musst entrümpeln, du musst entschleunigen, du musst entspannen. Das mag in vielen Bereichen zutreffen. Ein Mangel an diesen Lebensfindungsseminaren, damit meine ich jetzt also nicht diese spezielle, aber das hat sich in vielen anderen auch durchgesetzt, ist, dass sie ein bisschen dazu verleiten, dass man sich zu sehr mit sich selber beschäftigt. Und wir sind ja heute nicht in einem Management-Seminar, wir sind in einem Gottesdienst. Also kein Lebensfindungsseminar, in gewissem Sinne schon, aber nicht im klassischen Sinne. Wir wollen uns nicht uns selber zuwenden und Nabelschau betreiben, sondern wir wollen uns Jesus zuwenden und auf Gott ausrichten. Als Christen ist uns klar, dass uns Gottes Wort an vielen Stellen wiederholt zu einem einfachen Lebensstil einlädt. Und das Verständnis prägt uns dermaßen, dass das unseren ganzen Umgang untereinander, unsere Worte prägen. Also es wäre für mich vermutlich viel leichter, einen von euch auf die Bühne zu bekommen und ihn zu bitten, zu sagen, erzähl mal, wo Gott dich gesegnet hat, als du auf etwas verzichtet hast. Und ich glaube nicht, dass ich jemanden bekommen würde, den zu sagen, erzähl mal, wie gut es dir geht, und der sagen würde, ich bin steinreich, ich habe mehr, als ich brauche, ich kann mit dem Geld prassen und kann mir leisten, was ich will. Das machen wir in der christlichen Gemeinde nicht, ja? Obwohl manche so auch so denken. Aber der Gedanke, das prägt uns so, dass Christen genügsam sein sollen, dass das natürlich auch unser gemeinsames Miteinander prägt. Im Grunde muss ich sagen, das ist gut, aber es soll ja nicht nur unsere Worte predigen. Wir wollen ja nicht nur von Einfachheit reden, sondern wir wollen Einfachheit leben. Und zwar so, dass wir, wie gesagt, nicht Wasser predigen und Wein trinken. Das gilt heute Morgen auch ganz besonders für den Prediger hier. Wir wollen uns Jesus zuwenden, unser Leben auf Gott ausrichten. Wir wollen Einfachheit lernen. Und das kann ich gleich vorweg sagen, das werdet ihr nicht beherrschen nach dieser Predigt, sondern ich kann euch allenfalls einen Anstoß geben und euch ermutigen, euch darüber auszutauschen und weiter in Gottes Wort zu forschen. Drei Dinge möchte ich euch vor Augen malen. Keep it simple and stupid. Das kann man nicht unbedingt sagen, wenn man sich mit Gottes Wort befasst. Das ist nicht unbedingt narrensicher. Das erfordert viel Studium und viel Vertrauen in Gott. Insofern passt das nicht, wenn wir in Gottes Wort leben. Aber es gibt einige Sachen, die sind doch sehr einfach und sehr klar zu verstehen. Und die möchte ich euch heute Morgen vor Augen malen. Wir wollen Einfachheit lernen, wenn wir Christen sind, ganz einfach, weil Jesus unser Vorbild ist. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Philippi: Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Paulus schreibt das an einer Stelle, also das ist ein Bibeltext, der ist so schön, da kann man eine ganze Predigt drüber halten. Haben wir ja auch schon, Reinhard, nicht? Also dieser Vers begeistert mich auch. Aber eins möchte ich uns vor Augen malen. Paulus nutzt das, er möchte sagen, seid bescheiden und lebt fürsorglich miteinander. Das heißt, es geht nicht nur darum, Verzicht zu üben, sondern die Freiheit, die man dadurch gewinnt, auch für den anderen einzusetzen. Und als Beispiel stellt ihr das vor Augen, was Jesus für uns getan hat. Weil Jesus auf Dinge verzichtet hat, um uns zu dienen, sollen und können auch wir verzichten, um einander zu dienen. Und das, so schön wie ich das hier finde, schreibt Paulus das als Einladung. Er schreibt diese Schönheit, das Geschenk, das, was Gott uns getan hat, ist das nicht großartig zu sagen, wollen wir uns dem nicht auch anschließen? Wollen wir nicht uns genauso verhalten? Jesus ist unser Vorbild im bescheidenen Leben, im einfachen Lebensstil. Jesus hat von sich selber gesagt, ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ist uns Jesus wirklich in allen Lebenslagen Vorbild? Er sagt auch, Matthäus 10, Vers 24, dass der Jünger nicht über dem Meister sein kann und der Knecht nicht über dem Herrn. Was bedeutet das für unseren Lebensstandard, wenn wir Jesus den Herrn nennen und wenn er unser Vorbild ist? Wir wollen Einfachheit lernen, weil wir damit Ablenkung vermeiden. Du hast vorhin das Beispiel mit dem Handy gebracht, ja? Da komme ich gleich nochmal zu. Wir möchten aber erstmal einen Vers nehmen, wo Paulus an Timotheus schreibt, um das vor Augen zu malen. Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Was haben wir in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden möchte, gerät in Versuchung. Er verfängt sich in unsinnigen und schändlichen Wünschen, die ihn zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie dem Herrn untreu wurden und sich selbst die schlimmsten Qualen bereiten. Du aber gehörst Gott, deshalb fliehe vor all dem. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Wir werden also in einem einfachen Leben, in einem Streben nach einem einfachen Leben, werden wir Ablenkung vermeiden. Ablenkung von was denn? Was ist unsere Aufgabe, unser Ziel? Im Philipperbrief haben wir eben gelesen, vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. Das ist ein Ziel unseres Lebens, dass wir Gott ehren, und dass alle Menschen Gott ehren. Und das sollten wir auch vor Augen behalten. Und man kann leicht durch die Sorgen des Alltags davon den Blick finden. In einem Lied singen wir, lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Das Stichwort heißt im Grunde fokussieren, konzentrieren. Das ist ein lateinisches Wort, concentrare, also das soll alles sich zum Mittelpunkt richten und unser Mittelpunkt ist Jesus. Und es ist eine willentliche Fokussierung, also das können wir selber, wir können uns dazu entscheiden, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Tätigkeiten zu richten. Warum ist es in der Regel verboten, mit dem Handy zu telefonieren, während man Auto fährt? Warum sind Handys während des Schulunterrichtes verboten? Weil es ablenkt. Ja, ganz, das ist so einfach. Ja, das ist eine gute Sache. Ich habe da auch ganz viel drin. Ich habe da selber schon mal gesagt, da ist meine Bibel drauf, da ist ein Kalender drauf und telefonieren kann ich da auch mit. Aber es gibt bestimmte Bereiche, da ist das nicht angesagt. Und ich muss auch aufpassen, dass ich da nicht zu viel mitmache. Und alle Erziehungsberechtigten kennen dieses Dilemma, dass der Blick auf das Handy manchmal interessanter ist als das Machen von Hausaufgaben. Wir lernen aus einem Bericht, in dem Jesus einem reichen jungen Mann empfiehlt, seinen ganzen Besitz zu verkaufen und es den Armen zu geben. Was dieser reiche Jüngling aber nicht getan hat. Jesus sagt daraufhin, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr passe, als ein Reicher in das Himmelreich gelange. Und wenn wir bedenken, was Paulus an Timotheus geschrieben hat, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, wollen wir uns daran genügen lassen. Und dann sagt er, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung. Wenn wir also mehr haben als Nahrung und Kleidung, sind wir nach dem Maßstab des Wortes Gottes reich. Und wir sind reich. Wir sind sehr reich in diesem Land. Gott hat für uns Christen im reichen Deutschland offensichtlich vorgesehen, den Weg durchs Nadelöhr zu gehen. Entweder zwängen wir uns hindurch oder wir müssen auch Höcker ablegen. Es ist möglich mit der Gnade Gottes. Aber wir müssen das auch erkennen, dass die Ablenkung für uns groß ist. Wie können wir das im Alltag bewerkstelligen? Vorweg, es gibt keine allgemeingültige Regel für einen genügsamen Lebensstil. Das mag der eine bedauern, der sich gerne an Regeln hält. Ich persönlich finde das eigentlich ganz praktisch. Ich bin froh, dass ich meinen Weg selbst mit Gott finden kann. Zum Glück können wir nicht sagen, dass ein Auto beispielsweise maximal 100 PS haben sollte. Was für den einen vielleicht lächerlich wenig erscheint, ist für den anderen schon horrend viel. Und so gibt es das in vielen anderen Bereichen. Hier ist Weisheit gefragt, und zwar Weisheit im Anblick von knappen Ressourcen und individuellen Lebenslagen lebenstüchtige und Gott wohlgefällige Entscheidungen treffen kann. Hatten wir ja gerade auch das Thema Weisheit. Da ist Gott gefragt. Viele dieser Wünsche, die uns treiben, muss man aussitzen. Ihr kennt das, ich fahre gerne Rad, ich mache gerne Musik und ich blätter gerne in einschlägigen Internetkatalogen, was es für schöne Gitarren gibt. Ich kann unglaublich viel Zeit damit verbringen und dann muss ich mir sagen, Ebert, noch eine Gitarre, du hast genug. Wenn ich Fahrrad fahre und an der Bahnschranke sehe und dann kommen auch so Herren in meinem Alter, auch graumeliert, dann schaut man so mal runter, oh, sportliche Waden und dann sagt er, Magura, Shimano und man checkt das so ab, was das so alles kosten will und man kriegt dann so, ach sowas, das Fahrrad gefällt mir aber gut. Was brauche ich Neues? Ich mein's Pferd. Ja? Also ich muss mir manchmal auch Wünsche aussetzen. Ich kann mir das eingestehen, dass ich Wünsche habe, aber nicht für jeden sind die Wünsche, die ich habe, weil ich viel Fahrrad fahre, die gleichen, als wenn ich sagen würde, ich brauche vielleicht alle zwei Wochen mal zum Bäcker. Also die Frage, was ein genügsamer Lebensstil und was Anschaffung betrifft, sind individuelle Dinge. Was gibt's denn für Tipps? Wir können natürlich bei sowas auf gebrauchte Produkte zurückgreifen. Viele von euch machen das ja auch schon. Wenn Sie ein Auto kaufen, weiß ich, kenne nicht viele von euch, die sich die Autos neu kaufen. Die meisten kaufen sich die Autos gebraucht. Das ist schon irgendwie klar, weil man einfach weiß, das ist wahnsinnig teuer. Aber ich möchte euch ein anderes Beispiel geben. In einer Heimatgemeinde in Bielefeld hatten wir eine Familie, einen Familienvater einer großen Familie, der damit rang, für seine Familie, für seine Wohnung neue Esszimmerstühle anzuschaffen, weil die alten fast auseinanderfielen. Also es knirscht und knatscht und man musste schon beten, nicht nur beten für das Essen, sondern auch beten, dass man nicht vom Stuhl fiel. Und er hat sich aber entschieden, das Geld für die Anschaffung dieser Stühle der Gemeinde zu spenden, weil er sagte, ich möchte Gott vertrauen, ich noch halten sie. Und er hat dann Stühle geschenkt bekommen. Ich möchte euch das nicht als Messlatte, als Maßstab geben, sondern nur als Beispiel, wie man Entscheidungen treffen kann. Man kann Möbel gebraucht kaufen, das haben Ricardo und ich auch schon gemacht. Also wenn man sich mal umguckt nach einem neuen Sofa und denkt, boah, meine Güte, ist das teuer, ja? Ihr werdet staunen, wie viel gebrauchte Möbel es bei eBay gibt. Richtig gute Sachen. Zum Teil, da muss man dann sagen, mag das vielleicht nicht so den Geschmack einer Mit-20er-Familie treffen, weil viele dieser Möbel angeschafft werden, so wo Rentner sagen, ach ja, ich habe noch Geld, ich kaufe mir jetzt noch mal teure Ledercouch, richtig rustikal, ganz viel Leber, sehr schwer und wuchtig. Halbes Jahr drauf gesessen und dann wird die Wohnung aufgelöst, weil der Besitzer verstorben ist. Und die gibt's richtig günstig. Und das ist richtig gute Qualität. Ja, lasst euch das durch den Kopf gehen. Bei solchen Sachen, wenn ihr überlegt, wie ihr euren Lebensstil verwirklichen wollt, bei Kleidung, bei einem Auto, bei Handy, bei Möbeln, auch beim Essen. Genügsamkeit kann man nicht nur auf die Dinge übertragen, wo man sich was anschafft, sondern auch auf die Leistungen in Beruf und Schule. Und auch da ist wieder Weisheit gefragt. Für den einen reicht ein ausreichend aus, den Erziehungsberechtigten meistens nicht. Aber was kostet das, sich hinzusetzen und zu sagen, ich will unbedingt eine 1, haben? Was ist das für ein Preis, den man da bezahlt im Hinblick auf Familie, Freundschaft und Gemeinde? Und da möchte ich die Eltern ermutigen, auch für ihre Kinder zu vertrauen, dass aus den Kindern was wird, wenn da nur eine 2 oder eine 3 steht. Also ich kann euch sagen, ich schlafe deutlich besser, seit meine beiden Großen durchs Abitur sind. Und ich vertraue auch Gott, dass er sie weiterhin begleiten und führen wird. Ein Leben mit Gott ist wichtiger als ein Leben in wichtigen, gut bezahlten Positionen. Das müssen wir Erwachsene uns sagen, das müssen wir aber auch für unsere Kinder glauben. Ich habe hier ein schlaues Buch mitgebracht, Alles für die Bronzelilie. Und da gibt es vorne die Pfadfindergesetze. Und die Regel 9 sagt, der Pfadfinder ist genügsam. Er freut sich an dem, was er hat. Vieles verstehe ich auch im Pfadfindersprech nicht, was Koten, Joten und Tings und dergleichen sind, aber das verstehe ich. Ja. Das bringe ich meinen Kindern bei und das bringen wir als Gemeinde unseren Kindern bei. Wir wollen es ihnen aber nicht nur beibringen mit Worten, sondern wir wollen ihnen das auch im Leben vorbildlich vorleben, was ein genügsames Leben ist. Und das können wir in unseren Familien tun. Wir wollen Einfachheit lernen. Ja. Wir wollen Einfachheit lernen, weil wir so Gott unser Vertrauen ausdrücken. Im Matthäusevangelium lesen wir, dass Jesus sagt, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hinterhergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt. Und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Quält euch nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Zunächst knüpft Jesus hier an das, was wir vorher schon gehört haben. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir müssen uns fokussieren. Wir müssen uns auf etwas ausrichten. Jesus will, dass wir unsere Sorgen für Essen, Kleidung, Wohlstände räumen und stattdessen Platz machen für Vertrauen auf Gott. Gott sorgt für uns. Wir wollen mit unserem Leben nicht die Angst vor der Zukunft zum Ausdruck bringen, sondern unser Vertrauen in Gott. Wir können in dieser Gemeinde den Gehorsam Gott gegenüber nicht verordnen. Ich kann das predigen, aber wir können uns nicht gegenseitig verordnen oder bestimmen. Wir können zum Gehorsam gegenüber Gott einladen. Und ich hoffe, du lässt dich einladen. Lass uns die Einladung zur Einfachheit als Einladung verstehen und nicht als Angriffswaffe in der innergemeindlichen Konfliktklärung, dass wir uns gegenseitig vorwerfen, nicht genügsam zu leben. Wir wollen uns gegenseitig zur Nachfolge ermutigen und nicht gegenseitig Fehlverhalten vorwerfen. Die Einladung zum Gehorsam erfolgt heute in dieser Predigt, aber sie erfolgt genauso in seelsorgerlichen und freundschaftlichen Gesprächen, zum Beispiel nach der Predigt beim Kaffee oder auch in deinem Hauskreis. Lass uns Gott dankbar sein, wo immer er uns mehr gibt, als wir tatsächlich zum täglichen Leben benötigen. Du bist, was du liebst. Kannst du Folgendes von dir sagen? Ich bin ein Nachfolger Jesus. Ich liebe Jesus. Er ist mein Vorbild. Ich will ihm in allen Dingen gehorchen. Ich will mich darauf konzentrieren, ihm und den Menschen, die er liebt, zu dienen. Ich will das, was mich daran hindert, ablegen. Ich genieße, wie Gott sich um mich sorgt. Ich will ihm vertrauen und darin nicht nachlassen, auch wenn ich geduldig sein muss. Du bist, was du liebst. Lass dich einladen, einfach zu leben und Gott zu vertrauen. Gott segne dich im Hören wie im Handeln, dass du ihm mit ungeteiltem und aufrichtigem Herzen dienen kannst. Amen.